Liebe Geschwister, wir sind in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Und darum dieses Thema heute, die endzeitliche Verführung der Gemeinde durch die Welt. Die Welt will Einfluss nehmen. Die heutige politische Welt sehr möchte Einfluss nehmen auf die Christen. Sie hat nämlich Angst, dass diese Christen nicht mehr nach ihrem Muster geformt werden können. Das ist eine Bedrohung für sie. Wir sind in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Schon in der Versuchung Jesu wird deutlich gemacht, was die Welt anbieten will. Wenn du Gottes Sohn bist, es ist zunächst einmal gleich dieser Zweifel, bist du es überhaupt wirklich? Und versuche diesen Zweifel zu bestätigen, indem du jetzt das tust, was ich sage. Ein ganz falscher Weg. Aber es ist letztlich das Erste, aus Steinen Brot machen, einfach die Stillung der Bedürfnisse des menschlichen Lebens. Und dennoch muss uns immer wachsam bleiben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern aus jeglichem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Wir leben aus Gottes Reden, aus seinem Wort. Die zweite Versuchung stürzt dich hinab vom Tempel. Da geht es um Ansehen bilden, Eindruck machen. Das ist die Welt. Die Welt sagt, du musst schauen, dass du einen großen Namen hast. Aber die Schrift sagt, du sollst Gott nicht versuchen. Du sollst nicht Gott missbrauchen, um dein Ansehen zu befriedigen. Und das Dritte ist das Ärgste. Der Hunger nach Macht. Dir will ich alle Macht geben im Himmel und auf Erden. Ich würde fast sagen, also über diese Welt im Himmel kann er sie nicht geben. Aber alle Macht in der Welt will Satan Jesus geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Also ein Pakt, eine Abhängigkeit, ein Unterwerfen. Wenn du dich diesen Prinzipien der Welt unterwirfst, hast du Frieden, hast alles. Das ist die Versuchung. Da sollen auch wir sagen, weiche Satan. Es steht geschrieben, du sollst Gott allein, den Herrn, anbeten und ihm dienen. Gott allein dienen wir und beten wir an. Ja, so möchte ich kurz zusammenfassend sagen, das beste Heilmittel für all die gefährlichen Situationen, in die wir in der Endzeit hineinkommen können, ist das Wort Gottes. Wie Jesus aus dem Wort gelebt hat, so sollen es wir tun. Und 2. Timotheus 3,16 steht, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Wir haben alles im Wort Gottes. Wir sind ganz zubereitet dann für alles, was da kommen mag. Aber das Wort Gottes will uns erziehen. Wir sollen bereit werden, auch in der Bedrängnis der Endzeit unter die Erziehung Gottes hineinzugehen. Und das wird manchmal schwierig werden. Da wird es Bedrängnisse geben, Nöte geben. Aber nehmen wir diese Erziehung gerne an, nämlich sie führt uns zu dieser Zurechtweisung. Allein das Wort Gottes weist zurecht, nicht irgendeine Institution oder Tradition. Und Erziehung, das ist es, damit wir in der Gerechtigkeit gestärkt werden. Das ist der Sinn und Zweck. Diese Erziehung Gottes, sind wir bereit, darin einzugehen. Nämlich, wir haben noch jetzt eine andere Seite, die will auch uns erziehen und prägen, und das ist die Welt. Und zwar ist diese Erziehung eine schleichende, ganz unmerkliche. Und die wird in der Endzeit eine große Rolle spielen. Nämlich, man wird immer mehr dem Antichristen, möchte ich sagen, willig entgegengehen. Der wird nicht als Tyrann kommen und gewaltsam sein Reich aufrichten. Der Antichrist wird von allen gewählt werden. So wie es damals mit Adolf Hitler gegangen ist. Er ist gewählt worden. Und das ist die große Gefahr. Und darum ist es wichtig in dieser Zeit, dass es auch eben Brüder gibt, Hirten gibt, die eben diese Ermahnung von 2. Timotheus 4,2 ernst nehmen. Verkündige das Wort, tritt dafür ein, sei es gelegen oder ungelegen. Überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Es muss auch heute ermahnt werden, überführt werden, wo offenbar wird, wo der Ungehorsam ist, die Abweichung ist. Es muss ans Tageslicht kommen, aber mit Langmut und bei jeder Gelegenheit. Nicht irgendwie abhängig von Umständen werden. Wie gesagt, der Antichrist wird ein politischer Führer sein, und weil die meisten gottlos sein werden, werden sie ihn annehmen. Es ist letztlich diese Macht von dieser Welt, und das Volk wird ihn direkt herbeisehnen. Und es wird so weit gehen, dass sich die Menschen von dem ganz formen lassen. Sie sind ausgerichtet auf das. Die Menschen werden mit der Zeit unmerklich immer mehr gleichgeschaltet werden. Und da stellt sich niemand mehr auf, weil jeder sagt, es ist total zwecklos. Wir haben gar keine Chance aufzustehen. Es wird uns überrollen. Es wird alles darauf hingearbeitet, dass sie diesem Jubel zujubeln. Dabei werden wir Christen keine Rolle haben. Aber das Erschütternde ist, die abgefallene Christenheit, die Hure Babylon, wird eine große Rolle spielen. Nämlich, sie wird dem Antichristen den Weg bereiten. Das Weib mit dem Tier. Wie wir in Offenbarung 17, 18 lesen, und die Frau, die du gesehen hast, ist die große Stadt, die Herrschaft ausübt über die Könige der Erde. Also die herrschen sogar über die Herrscher der Erde, diese geistlichen Mächte. Wir haben in der UNO ein Parlament der Religionen. Jetzt ist es noch eine Art Unterhaus. Ja? Da sind die Voodoo-Priester genauso dabei und alle möglichen magischen Religionen bis zum Hinduismus und Buddhismus und so weiter. Sie sind alle schon in der UNO mit ihrem Sitz dabei. Nicht nur also der Papst eint diese Religionen zu einem gemeinsamen Gebet um den Frieden. Und letztlich ist das ein Gebet, um das Babylon aufzurichten. Diese Religiosität von Babylon wird errichtet durch das Gebet der Religionen. Nämlich, wo die Menschen sich eins machen. Aber es wird nicht gehört, dass im Johannesevangelium steht, das ist eine Bitte an den Vater, dass er die Menschen eins macht. Und zwar so, wie der Vater mit dem Sohn eins ist, so sollen wir mit dem Sohn eins sein. Das ist eine Gabe Gottes. Und die Menschen machen aus der Gabe Gottes zu ihrem Werk. Aber diese Einheit ist nicht die Gabe Gottes. Das ist das Sensible. Und wir müssen auch bedenken, dass wir eben von der Welt letztlich gehasst werden. So wie schon 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 15 sagt, habt nicht die Welt noch, was in der Welt ist, lieb. Wenn jemand die Welt liebt, lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Nämlich, was sind eben diese Grundtendenzen der Welt? Das wird uns hier gesagt in Vers 16, denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und da haben wir wieder dieses Dreieck. Fleischeslust, also Befriedigung der Bedürfnisse. Augenlust, das Gelten. Und wenn wir anschauen, die Öffentlichkeitsarbeit in den Gemeinden und politisch und wo immer, kulturell, geht es immer darum, dass ein Geltungsbedürfnis bei den Menschen geweckt wird. Und um diese Befriedigung des Geltungsbedürfnisses gibt der Mensch alles. Da geben sie in ihren Vereinen alles hinein, nicht? Damit wir uns darstellen können. Nicht? Das ist es. Und dieser Hochmut des Lebens, diese Überheblichkeit. Aber schon ein Paulus ermahnt uns, nämlich wir Christen selber gehören nämlich einer anderen Welt. Wir Christen haben es mit Jesus zu tun, mit Christus, und wir erwarten nicht den Antichristen, sondern wir erwarten das Offenbarwerden Jesu, sein Zurückkommen, sein Offenbarwerden, wo wir unser Haupt erheben und sagen, unsere Erlösung ist nahe. Wir erwarten also nicht die Katastrophe, sondern die Vollendung. Und das ist wichtig, dass wir jetzt schon so eingestellt sind. Nicht ständig in einer Angst vor dem Antichristen leben. Auch das ist nicht geistlich. Bis dahin kann es aber eben noch heikle Wege geben. Und da müssen wir eben wachsam sein. Und darum geht es auch, dass wir diese äußeren Angriffe auf die Gemeinde in der Endzeit durch die Welt eben rechtzeitig erkennen. Die Gemeinde wird angegriffen. Und zwar systematisch. Ich werde da noch auch hinweisen, das beginnt ja auch in den Medien, wenn wir so die Sendungen sehen, nicht, wie die Religionen dargestellt werden, nebeneinander, gleichwertig. Oder wie selbst biblische Themen dargelegt werden, aber immer so zerlegt, dass am Ende dann steht, naja, eigentlich weiß man nicht, was wirklich wahr ist. Nicht? Das ist das Ziel. Und so ermahnt uns Paulus, dass wir uns nicht vereinnahmen lassen von der Welt. Römer Kapitel 12, Vers 2. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eurer Gesinnung, damit ihr prüfen könnt, was der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Also nicht Weltanpassung, weil die Leute sagen, naja, man muss ja mit der Zeit gehen, nicht? Die Kirche muss doch endlich auch einmal mit der Zeit gehen, nicht? Ja, aber dann geht sie weg. Mit der Zeit. Sondern es geht darum, dass unser Wandel die Erneuerung unserer Gesinnung ist. Und die geschieht immer wieder aus dem Wort Gottes heraus. Immer wieder. Und denkt daran, wisst nicht der Geist in einer Selbstständigkeit, sondern immer, es ist der Geist, der uns in alle Wahrheit führt, in das Wort Gottes hineinführt. Und ein Geist, der nicht ins Wort Gottes hineinführt, ist nicht der Heilige Geist, ist ein fremder Geist. Und den gibt es auch. Und auch in die Gemeinden wird oft ein falscher Geist, ein falscher Christus, ein falsches Evangelium gebracht. Und das ist zu wachsam zu sein. Es ist ein Geist, der uns nüchtern macht, besonnen macht, langmütig, ausdauernd macht. Darin ist die Stärke dieses Geistes. Und im Johannesevangelium 15, 19 sagt Jesus, wenn ihr von der Welt wärt, so hättet die Welt euch lieb, weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt herausgeführt, erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Wir sind Ekklesia, Herausgerufene, abgesondert von dem Unheil heraus, abgesondert, hineingesammelt in die Heilsgemeinde, Gemeinschaft in Jesus Christus. Und das ist eine unermessliche Ehre und Würde und Herrlichkeit, zu der wir da herausgezogen worden sind. So wie ein Volk Israel aus der Knechtschaft herausgeholt worden ist, und zwar nicht durch Schlachten, sondern durch ein Opfer, dem Lamm, dem Blut des Lammes. So sind wir im Blute des Lammes heraus errettet und herausgesondert worden. Ja, und im hohen priesterlichen Gebet, Johannes 17, 14, ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hasst sie, denn sie sind nicht von der Welt, sondern wie auch ich nicht von der Welt bin. Gleich wie ich nicht von der Welt bin. Aber er hat dein Wort, nämlich das Wort des Vaters, uns gegeben. Wenn Jesus geredet hat, hat der Vater geredet in Jesus. Und das war das Um und Auf, dass die Jünger das erkennen, merken, in Jesus spricht Gott der Vater. Es ist sein Wort. Und darum ist es ein offenbartes Wort und kein menschliches Wort. Wenn wir das erkennen, dann sind wir eben von ihm herausgenommen. Und wie gesagt, diese Wachsamkeit ist hier notwendig. Denn wenn wir das wieder sehen, auch, nämlich es kommt eine Zeit, eine Nacht, wo niemand wirken kann, sagt Jesus im Johannes 9,4. Ich muss die Werke dessen tun, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Wenn wir bedenken, Jesus, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und die Finsternis hat dieses Licht nicht begriffen. Das ist die Tragik. Aber die wenigen, alle aber, die ihn aufnahmen, denen gab er Anrecht, Kinder Gottes zu sein. An seinen Namen glauben. Im Glauben heißt auch das Glauben, was über Jesus gesagt wird. Ich habe früher als katholischer Pfarrer geglaubt an die Existenz Jesu. dass er auch für mich gestorben ist und das alles. Aber ich habe nicht ernstlich geglaubt, alles das, was er sagt. So wie ein Petrus sagt, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Ob wir das jetzt momentan verstehen oder nicht, ist nicht wichtig. Aber ich weiß, dein Wort ist ewiges Leben. Darum gehen wir von dir nicht weg. Das muss unsere Haltung werden. In der Situation. Die Nacht, wo niemand wirken kann. Jesus sagt auch, wenn der Menschensohn wiederkommt, wird er den Glauben finden? Das ist ein sehr nachdenkenswürdiger Satz. Wird er den Glauben bei uns finden? Bleiben wir wach? Das ist dieses Licht in der Welt. Wir sollen Licht in der Welt sein. Und darum ist mir auch so bewusst, auch wenn heute zu evangelisieren es immens schwer ist. Ich weiß das in Österreich. Aber tun wir es dennoch, damit die Menschen wenigstens wissen, es gibt welche, die tun es. Und sie haben, die Leute haben dann gefragt, warum macht ihr das? Warum tut ihr euch das an? Ja, weil es mir wert ist. Und weil ihr mir auch was wert seid, weil es mir nicht gleichgültig ist, wie es mit euch passiert. Das ist Ausdruck der Liebe in dieser Welt, die wir leben sollen. Und auch der Epheserbrief 5,16 sagt, und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Dass wir nicht das falsch verstehen, nicht wie wenn wir jetzt nur alles Böse immer vor Augen hätten. Aber es muss uns klar sein, es ist sehr, sehr heikel und sehr verführerisch und heimtückisch die Situation, in der wir heute stehen. Und viele rennen in ihre Führungen hinein und merken es nicht. Und seien wir wachsam darum. Und so steht eben auch in 2. Timotheus 4,5, du aber bleibe nüchtern in allen Dingen. Schaut, wir sind nicht Endzeitspekulanten. Wir machen nicht Endzeitkonstruktionen. Du aber bleibe nüchtern in allen Dingen. Erdulde die Widrigkeiten, diesen Widerstand. Tue das Werk eines Evangelisten. Richte deinen Dienst völlig aus. In der Situation sollen wir Evangelisten sein. Tu das Werk eines Evangelisten. Ja, trotzdem, wie gesagt, mit der Zeit werden manche Menschen vielleicht nachdenken und sagen, ja, ist vielleicht doch nicht alles ganz richtig, was ich da bisher glaube. Ich habe das im Zug wieder erlebt. Ich habe es dann so kurz im Gespräch bringen können, nicht? Bei mir geht es leicht, ich fahre auf eine Tagung, da ist es so, das sind so Vorträge, wir arbeiten über die Bibel, nicht? Und dann steige ich so hinein und sage, ja, weil, wissen Sie, ich habe auch nachgedacht, ich war 23 Jahre lang katholischer Priester und stelle fest, dass ja die Kindertaufe gar nicht biblisch ist. Schauen Sie. Jesus sagte immer, wer glaubt und sich taufen lässt, nicht umgekehrt, wer sich taufen lässt und glaubt. Und ich taufe als Pfarrer diese Leute, aber gläubig sind wenig geworden. Ja, das haben sie mich verstanden. Aber mit dem Priestertum erst. Wenn Jesu Priestertum ein ewiges ist, ein unübertragbares, eines, das ein vollkommenes Opfer dargebracht hat, wo kein zweites Opfer mehr nötig ist. Daher ein Priestertum für nicht so, wie die katholische Kirche denkt, möglich ist. Daher konnte ich nicht mehr existieren als katholischer Priester vor Gott, weil das eine Lüge ist. Ja, da waren sie erstaunt. Und ich sage, na, wie ist es dann mit ihnen weitergegangen? Die Frage war, ja, von was existierst du dann? Ja, das war die Gretchenfrage. Aber es ist doch alles gekommen. Ich existiere bis heute, seht ihr? Ja, also dieses Ertragen. Aber die Menschen ertragen nicht die ganze Wahrheit. Nicht? Und die Gefahr ist, dass wir bei all diesen Auseinandersetzungen selber mit der Zeit abkühlen. Wir Christen vom Heiligen Geist erfasst und erfüllt sind, sollen voll Feuer sein. Nicht? Wenn ich aber ein kaltes Wasser in dieses Feuer hineingieße, dann kommt ein lauwarmes Wasser heraus. Die Lauheit der Christen. Und die Lauheit der Christen ist der große Schaden für die Welt. Und darum sagt die Offenbarung zu den Laodizeern, Kapitel 3, 16, Jesus: So aber, weil du lau bist, weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Weißt du, und da hilft dann kein Kompromissgebet und sagt: Herr, sei nicht so streng. Nicht? Es muss klar werden. Es geht um einen geistlichen Kampf. Und von dem redet Paulus im Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 1. Ich will aber, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch und um die in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht zu Angesicht gesehen haben. Und die hat ein Paulus einen großen Kampf. Können wir das auch nachempfinden? Oder meinen wir, ja, Paulus hat herrlich wie ein Triumphzug das Evangelium verkündet, wie ein Triumphator? Nein, es war ein Ringkampf. Und Laodicea, ich möchte euch mal sagen, schaut, diesen Namen hat diese Stadt schon längst vor dem Christentum gehabt. Aber wisst ihr, was das auf Deutsch heißt? Letztlich Volksgesetz, das Gesetz des Volkes. Oder ich möchte ein bisschen salopper sagen, der Volkswille. Ja, das ist die Mentalität der Menschen. Der Volkswille bestimmt alles. Nicht? Was wir wollen. So wie in Babylon. Nicht? Dieses Laodicea, das ist eine Gemeinde, die hat diesen Volkswillen-Mentalität. Das ist eine Katastrophe. Und warum ringt er? Damit ihre Herzen ermutigt werden. Dass niemand mutlos ist in dieser Situation, in Liebe zusammengeschlossen sind. Dass wir untereinander wirklich eine Gemeinschaft in Liebe haben, dass es Gemeinden gibt überhaupt. In Österreich ist es nicht selbstverständlich, dass es Gemeinden gibt. Es sind immer einzelne Gläubige. Aber Gott will aus den einzelnen Gliedern eben eine Gemeinde willen, den Leib Christi, wie wir in der Einleitung so beeindruckend gehört haben. Es genügt nicht, dass der Einzelne jetzt wiedergeboren ist, sondern wir sollen in Liebe zusammengefügt sein. Und voller Gewissheit im Verständnis bereichert werden. Dass nicht nur ein vages Glauben unter uns ist, sondern eine Gewissheit im Glauben ist. Und ein Verständnis von all dem. Ich kann das verstehen, was hier geredet wird. Das ist das Ringen eines Paulus. Und das, darum sollen wir heute auch ringen. Und zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters und des Christus. Das Geheimnis Gottes, Gott erkennen. Es ist ja erstaunlich, ein friedlicher Nietzsche, der sagt, Gott ist tot, aber der verfasst ein Gebet. Und sagt, ich will dich kennen, du Unbekannter, du in meine Seele Greifender. Er war da, aber hat er sich ergreifen lassen? Das war die Frage. Ist er in den Gehorsam gekommen? Hat er sich vor Gott gedemütigt? Nein, er hat lieber seinen Wahnsinn gewählt, den er mit seinem Leben geendet ist. Aber auch er hat dieses Anklopfen Gottes erfahren. Und das ist das Um und Auf, das ist der Kampf, dass Gottes Erkenntnis kommt. Statt der Gottvergessenheit eine Gotteserkenntnis, in welcher alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen ist. Da werden wir dann weise. Nicht nach der Weisheit der Welt, wo so vieles schief geht. All die Entscheidungen, die da gemacht werden, gehen so schief, weil die Weisheit, die von Gott ist, nicht da ist. Wir brauchen eben dieses Ermahnen. Eben auch Laodicea ermahnt uns auch, nämlich das, wo Jesus auch dann auch sagt, dass er uns zur Buße und zur Umkehr führen will. Aber dazu muss der Geist Gottes uns leiten. Und hören wir, was dieser Geist wirkt. Im Johannesevangelium 16,13 sagt dann Johannes, wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, nicht der Geist des Erlebens, der Geist der Gefühle, der Geist der Träume, der Fantasien, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit führen. Ein Geist, der nicht in die ganze Wahrheit führt, ist nicht der Heilige Geist, ist ein fremder Geist. Denn er wird nicht aus sich selbst reden. Also so ein Geist stellt sich nicht selber in den Mittelpunkt, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Aber dieses von dem Meinen, sagt dann Jesus, ist eigentlich das vom Vater. Jesus hat das vom Vater, was jetzt sein ist. Und der Heilige Geist nimmt von dem. Daher gibt es keine Abkoppelung des Heiligen Geistes von Jesus und vom Vater. Hier ist eine Einheit. Bei Gott gibt es ja keine Konkurrenten wie in der Welt. Also, das ist das Große in dieser Einheit. Und es heißt dann weiter, er wird mich verherrlichen, weil alles, was der Vater hat, ist mein. Darum habe ich gesagt, dass er von dem Meinen nehmen und euch verkünden wird. Also bei lauen Christen ist der Geist eigentlich gedämpft durch die Sünde, durch den Ungehorsam. Der Christ wird langsam blind, aber er merkt es nicht. Die in Laodicea meinen, sie sind reich. Sie haben alles. Aber sie sind geistlich arm, blind und bloß vor Gott. Der Geist Gottes ist heiß und hat mit Feuer zu tun. Wenn wir im Glauben stehen, dann sind wir heiß im Glauben. Und wir sind brennend im Geist. Und wenn wir uns eben mit der Welt vereinen, dann wird das alles eben abkühlen, wie wir gesagt haben. Aber Gott ruft in der Situation zur Umkehr. Und das lesen wir in Offenbarung 3,19. Alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich, so sei nun eifrig und tue Buße. Weil Gott uns lieb hat, führt er uns zur Buße. Überführt er uns der Sünde. Und der Heilige Geist ist eben der, der uns die Sünde offenbar macht. Aber das ist das Wunderbare. Der Heilige Geist überführt uns. Er lässt uns also nicht im Stich. Er führt uns weiter. Satan klagt uns an und macht uns verzweifelt. Du bist ein Versager, du bist ein Sünder, du hast keine Chance. Der Heilige Geist sagt, schau, das ist nicht in Ordnung. Aber ich helfe dir, ich führe dich weiter, ich führe dich hinüber. Das ist Überführen. Das ist das Wunderbare. Wir werden zur Buße hinübergeführt. Liebe und Züchtigung durch den Herrn gehört also zusammen. Nun schauen wir aber, wie macht die Welt ihre Umerziehung? Sie wird zunächst einmal ganz unmerklich geheim gemacht. Und letztlich geht es darum, dass letztlich eine gewisse Gesetzesänderung immer wieder herbeigeführt wird. Es wird einfach immer wieder eine andere Gesetzlichkeit gemacht. Was früher im Gesetz strafbar war, ist jetzt nicht nur erlaubt, sondern es ist so umgekehrt, wer das noch als strafbar bezeichnet, ist ein Übertreter des Gesetzes. Ja, es geht so weit, diese Liberalisierung von den 68ern angefangen, der Sexualität, es kam dann die Pille und das alles. Es ist jetzt so weit, wenn Eltern einem 15-jährigen Kind verbietet, sexuellen Umgang zu haben, sind die Eltern strafbar. Da kann ein Jugendbeauftragter kommen und die Eltern hier zurechtweisen. So schaut es aus. Weil das Kind hat ein Recht auf Sex. So ist das Gesetz. Diese Umerziehung, und das möchte ich jetzt aufzeigen, wie Jesus schon in Matthäus 24 einiges anspricht. Ab Vers 10. Und dann werden viele Anstoß nehmen, einander verraten, einander hassen. Das ist nicht eine Verfolgung. Verraten, hassen. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Also es treten Menschen auf, die sagen, sie sind die geistlichen Führer, folgt uns nach. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Und das haben wir. Es gibt nicht wirklich eine wohlwollende, helfende, befreiende Liebe. Es ist alles erkaltet. Und die Jugend leidet unter dieser Kälte, unter dieser Sinnlosigkeit des Lebens. Und diesen im Stich gelassen werden, wo keine Zukunft, keine Chancen da sind. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Ausharren. Das ist ein wichtiges Wort. Harre aus. Also es ist keine Gewaltanwendung, sondern Verführung. Sie verraten, hassen einander, falsche Propheten treten auf und mit der Zeit gewöhnt man sich an alles. Wir sehen das auch, wie die Kinder heranwachsen. Es wird ja ununterbrochen suggeriert, die Evolutionstheorie. Und die Kinder kriegen dann diese Plastikfiguren von den Dinosauriern und so, die spielen da. Es ist ja immer so. Wieso? Gibt es vielleicht eine andere Aussage? Die Evolutionslehre ist selbstverständlich. Die wird nicht mehr hinterfragt. Oder eben andere Ordnungen des Lebens. Also diese Umerziehung, wie geschieht die? Letztlich nämlich zur Gesetzlosigkeit, das heißt, es gibt nicht mehr die gottgegebenen Ordnungen, daher ist in der Grundverfassung der EU der Name Gottes draußen. Gott hat hier keinen Platz. Die Bibel hat hier keine Gültigkeit mehr. Es braucht nur mehr die Zeit, dass die Kinder sich an alles das gewöhnen. Und wir haben auch diese Feststellung, man kann mit Ostern nichts mehr anfangen, was das wirklich ist, was das für Fest ist, oder Pfingsten und so weiter. Und dann von der Liebe Gottes hin zur Lieblosigkeit. Nämlich der Mensch wird in den Mittelpunkt gestellt, die Selbstverwirklichung, die Emanzipation, der Egoismus. Also in der ganzen Werbung heißt es, wenn du das hast, wirst du glücklich. Und du brauchst immer mehr. Wenn du heute nicht glücklich bist, aber morgen mit dem wirst du jetzt glücklich. Es wird jeden Tag Glück versprochen. Aber nur über den Egoismus. Und das ist letztlich die Art, wo dann diese innere Rebellion ist, dass auch das Verhältnis von Kindereltern, Kinder werden respektlos bis zur Art, dass manche ihre Eltern schlagen und junge Männer, junge Burschen erschlagen ihren Vater. Auch das haben wir in Österreich buchstäblich so. Also es ist, diese göttliche Liebe hat keinen Platz. Und von der Schuld des Menschen und dieses wird hingelenkt auf eine Selbstrechtfertigung und letztlich Entschuldigung von allem. Es heißt jetzt bei dem ganzen Handeln, die Gesellschaft ist schuld, die Eltern, die Erziehung, die Umwelt, aber nicht der Täter. Dass die Menschen da ja nicht an den Gedanken kommen, dass sie vor Gott schuldig geworden sein könnten oder gar eine Verantwortung haben. Und schaut euch diese Prinzipien der Psychotherapie an. Da wird nie dem Menschen gesagt, denk daran, du hast eine Verantwortung. Nein, das könnte ihn überfordern. Nicht? Ja, was immer du hast, und du hast eine gewisse Schlagseite, du brauchst das jetzt, du musst das so machen, nicht? Der Drogen braucht, der kriegt halt eine verordnet als ein leichte zum Abgewöhnen. Nicht? Aber abgewöhnen wird es nie. Nicht? Das sind diese Veränderungen. Vom Gericht Gottes gegenüber dem Zorn Gottes geht es hin zur Unterstützung der Sünde. Wir haben in Österreich vor dem Rathaus in Wien eines der größten Feste und Veranstaltungen mit großen Kostümen und Events und selbst ein Bill Clinton oder Persönlichkeiten werden eingeladen. Das ist der Live-Ball, nämlich wo eben die AIDS-Bekämpfung da ist, weil die AIDS-Krankheit ist ja so ein Unrecht für die Menschen, aber keiner fragt, ob da der Mensch nicht eine Verantwortung hätte, dass das sich nicht so ausbreitet. Nein, da werden Transvestiten aufmarschieren und sonst überhaupt möglichst nackt halt sind die. Aber das ist ein großes Fest, ein großes Event und das wird natürlich überall gestützt. Also sündhafte Haltungen, das sind die Schwulen und die Lesben und alle Dinge, die haben da ihren schönen Auftritt, nicht? Und also es wird verherrlicht, was vor Gott ins Gericht kommen sollte. Und das ist diese Verführung. Der Mensch übernimmt nämlich diese Anmaßung, er bestimmt, was gut und böse ist. So wie wir es bei der Versuchung sehen. Und die ältere Generation, die noch biblische Ordnungen vielleicht kennen, die stirbt weg und die Nächsten werden das nicht mehr kennen. Und das Endresultat ist Atheismus, nämlich letztlich Gottlosigkeit und damit aber auch Sinnlosigkeit. Und das Nächste ist der Humanismus, wo der Mensch im Mittelpunkt ist, aber wir sehen, dieser sogenannte Humanismus, der geht bis ins Okkulte hinein. Nicht? Der Steiner da von Graz gebürtig, nicht, mit dieser Waldorfschulen und so weiter, das wird groß gefeiert und die Eltern backen Kuchen für diese Form der Verführung. Und die Demokratie als Volkswille, Aber wie gesagt, letztlich ist es eine Täuschung, nämlich es werden keine Demokratien eigentlich errichtet, sondern es wird eine alte Diktatur ausgetauscht mit einer anderen, aber es wird dann demokratisch genannt. Ja, also Reformer führen letztlich in diese Umerziehung hinein, wo diese Gedanken eben eben humanistisch scheinen, aber auch kapitalistisch und letztlich auch kommunistisch und so weiter, und das Leben atheistisch wird. Und das sind die Quellen der Probleme in der heutigen Welt. Weil es keine Moralwerte gibt, gibt es die Bankenkrise, die Wirtschaftskrise, die politische Krise, die Staatenkrise. Die größte Not der Menschheit ist seine Unmoral. Nichts anderes. Und das ist das Resultat des Endzeitmenschen. Über diese Achse läuft dann das vereinte Europa bis hin zur neuen Weltordnung, und alle Währungen werden dann eben untergeordnet, und diese Zwischenstation Europa ist eben nur Zwischenstation, ist die Einheit der gesamten Welt, ist das Ziel. So wie ein Papst Johannes der Paul II. Sagt, er spricht von der Menschheitsfamilie. Er spricht nicht von den Christen. Die Menschheit als Familie, das ist Babylon. Und dieser jetzige Franziskus, er ist aufgetreten nach der Wahl, hat Bonasera gesagt, ne? Und die Leute sollen für ihn beten. Und was sagt er dann? Und nun erteile ich meinen Segen an alle Menschen guten Willens, nicht an die Christen. Und die Redewendung Menschen guten Willens ist ein Freimaurerbegriff. Das sind alle die, die eben diese Freimaurermentalität haben. Die segnet ein Franziskus. Und dieser gleiche Franziskus sagt bei anderer Gelegenheit, alle Menschen sind Kinder Gottes. Als ich das hörte, dachte mir, jetzt erwarte, ob der Papst jetzt abgesetzt wird. Nichts passiert. Nichts passiert. Ich kann ruhig sagen, alle Kinder sind Kinder Gottes. Aber inzwischen sagt es auch Obama. Der macht es genauso. Das ist eine gemeinsame Quelle, meine Lieben. Und das ist die Umerziehung, dieses Denken. Und wer macht eigentlich diese Umerziehung? Das sind letztlich die Medien. Und zwar in allen Formen, wie gesagt, Fernsehen, Radio, Zeitungen, illustrierte Nachrichtenmagazine. Und bei uns sind so diese Gratiszeitungen, nicht? Man fragt sich, wer finanziert die Gratiszeitungen? Ja, weil der Staat interessiert ist, dass die Menschen beschäftigt werden mit Nachrichten, die sie glauben. Darum werden sie schon gratis gegeben. Ein kurzer Einblick, nämlich was hinter den sogenannten Medien steht. Es darf nie die wirkliche Wahrheit gesagt werden. Es muss immer verdreht werden. Und das sagte schon 1880 ein amerikanischer Journalist, John Swinton, ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspreche, jetzt zitiere ich, habe von WikiLeaks das heruntergeladen. So etwas gibt es bis zum heutigen Tag nicht in der Weltgeschichte, auch nicht in Amerika, eine unabhängige Presse. Und schaut mal, die Zeitungen nennen sich immer unabhängige Zeitungen, nicht? Sie müssen das, was ich weiß, Sie wissen das und ich weiß es. Es gibt hier nur einen, nicht einen unter Ihnen, der es wagt, seine ehrliche Meinung zu schreiben. Und wenn er es täte, müsste er vorher bereits wissen, dass sich niemals in den Druck kommt, diese Meinung. Ich zitiere nicht alles, aber jetzt nur einige Sätze. Das Geschäft der Journalisten ist, die Wahrheit zu zerstören, schlankweg zu lügen, die Wahrheit zu pervertieren, sie zu morden, zu Füßen eines Mammons zu legen und sein Land und die menschliche Rasse zu verkaufen zum Zweck des täglichen Broterwerbs, damit man im Leben kann. Sie wissen das und ich weiß es. Also, was soll das verrückte Lobreden auf eine freie Presse? Wir sind Werkzeuge und Vasallen von reichen Männern hinter der Szene. Wir sind Marionetten, sie ziehen die Fäden und wir tanzen nach den Fäden. Unsere Talente, unsere Möglichkeiten und unser Leben stehen alle Zeit im Eigentum anderer Männer. Wir sind intellektuelle Prostituierte. Das haben sie damals schon gesagt und es ist 1:1 heute so. Also, wenn aber die Mehrheit sich gewöhnt hat, so zu denken, sagen sie, es ist recht. Und wenn es vielleicht mal, wie zum Beispiel in Irland, einmal anderer Meinung sind und anders abgestimmt haben, was macht man da? Wir müssen mehr Propaganda machen. Es wird so lange Propaganda gemacht und es wird gesagt, jetzt stimmen wir nochmals ab, bis das richtige Resultat herauskommt. Ja, das ist also diese Volksmasse und wir, wie gesagt, wir kennen die Älteren von früheren Zeiten, wie sie nicht mehr ansprechen, wie das auch so passiert ist. Da gab es auch eine Volksmeinung, nicht? Also die starke Währung musste also geopfert werden, eben weil die anderen Länder die eine schwächere haben, dass sich das ausgleicht. Und jetzt merken wir, wie schwer wir uns da tun, damit wir das noch können. Aber dann gibt es die Grenzöffnung und es ist statistisch erwiesen, wo die Kriminalität zunimmt. Und wir in Österreich, wir stellen fest, da gibt es hochspezialisierte Verbrecherbanden. Die eine sind spezialisiert für Bankomaten sie zu sprengen, andere sind spezialisiert für bestimmte Autotypen und je nachdem, welche Ware in anderen Ländern gerade gesucht wird, die wird von Europa geholt auf solch einem Weg. Und das sind diese Grenzöffnungen und die Kostenexplosionen, dass die Staaten immer mehr verschulden. Wir können das Sozialwesen nicht mehr schaffen. Die Gemeinden seufzen und sagen, wir schaffen es nicht mehr. Ja, und bei all dem, wie gesagt, haben sie schon 1997 gewusst um das Problem. Und da hat ein Mann, nämlich Antonio Guterres in Madrid bei so einem EU-Gipfel folgendes Zitat gemacht. Sein Name sei Euro, auf diesen will ich die europäische Einigung bauen. Sie meinen, wenn der Euro eingeführt wird, sind die Probleme weg. Und so ist es auch versprochen worden. Heute wissen wir, sie sind da. Und dieses Zitat ist absichtlich angelehnt an das, was Jesus sagte. Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. So sehen Sie das religiös mit den Euro. Auf den Euro, das sei der Felsen, auf dem Europa gebaut werde. Ein gewaltiger Irrtum. Und die Liebe erkaltet. Ich muss es mich etwas kürzer fassen, dann nämlich, wo eben dieses Rechtsempfinden letztlich verloren geht. Okay? Und wir sehen da, wo das nämlich so wie zu Babylons Zeiten, ich zitiere vielleicht 1. Mose 11, 6, und der Herr sprach, siehe, sie sind ein Volk, sie sprechen alle eine Sprache, und dies ist erst der Anfang von ihrem Tun, und jetzt wird sie nichts mehr davon zurückhalten, was sie tun, dass sie tun, was sie sich vorgenommen haben. Also was sie selber vorgenommen haben. Das ist Babylon. Eine Völkergemeinschaft mit der Dachorganisation eben der letzten, der ganzen Welt. Und auch wieder in jüngster Zeit hat ein anglikanischer Bischof, Don Palmer, eine Pastoralkonferenz von Charismatikern da geredet und zitiert den Malachi. Er wird das Herz der Väter zu den Kindern und das Herz der Kinder zu den Vätern zuwenden. Und er meint dabei unter Väter den Papst und die Kinder die Freikirchen. Und das ist jetzt ein prophetisches Wort. Und bei dieser Konferenz erschien dann an der Bildwand der Papst und schickt herzliche Grüße. Ja, er lässt grüßen, gell, der Papst. Das sind die Vorgänge. Meine Lieben, ich übertreibe nichts. Ich könnte noch manches sagen, aber ich soll nicht überhäufen. Aber wir sind eins. Denken wir nochmals dran, gleich wie der Jesus eins ist mit dem Vater. Ich muss dann sagen, nämlich, und ich bin nicht mehr in der Welt, diese aber sind in der Welt und ich komme zu dir, heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, gleich wie wir. Ich in ihnen und du in mir, damit sie zur vollen Freieinheit gelangen, nämlich in diesem Verbundensein mit Christus, und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast. Dann ist es ein Zeugnis für die Welt. Also die Einheit muss christozentrisch sein. Und jetzt möchte ich das auch sagen, die Gefahr ist jetzt in den Gemeinden, und da werde ich dann morgen noch ausführlicher sprechen, dass hier ein Geist auch einsickert in den Gemeinden. Und wir erkennen das, wie in der Gemeinde gesprochen wird. Zum Beispiel so Redewendungen, nur nicht so gesetzlich sein. Nicht? Ja, dann sind wir so gesetzlos wie die Welt. Nicht? Und eben, Gott sieht auf das Herz, aber Gott verlangt, dass wir unser Herz reinigen. Buße tun, erneuern. Und wir müssen nicht die Bibelstellen jedem anderen, sozusagen gleichsam mit Bibelstellen, totschlagen. Aber die Bibel sagt, das Wort Gottes ist eben das Schwert des Glaubens und der Kampf darüber. Und wir sind zur Freiheit berufen, nicht? Aber wir sollen sie nicht zum Deckmantel von Egoismus machen. Und wir sollen doch nicht die Wiedergeburt eines anderen abstreiten, wie zum Beispiel da sagen, ja, der Papst ist doch wiedergeboren, nicht? Und so weiter, nicht? Sollen das nicht abstreiten? Nein, aber es müssen auch die Früchte der Wiedergeburt offenbar werden. Die Früchte des Geistes. Nicht? Und das alles, wir haben das zuerst abends dann schon ein bisschen durchsprechen gehört, auch nämlich die Gefahr ist, wir können nicht jemandem zusprechen, du bist wiedergeboren. Das offenbart Gott allein. In Samaria, dieser Magier lässt sich taufen und sie meinten, er ist wiedergeboren. Aber Petrus muss sagen, du bist voller Galle und du musst Buße tun, damit Gott dir vielleicht vergibt. Er sagt nicht, und dann komm und beichte bei mir, dann werde ich dich von den Sünden lossprechen. Gott vergibt, nicht der Petrus. Das ist dieser Unterschied. Oder wir dürfen nicht richten, aber wir sollen in der Gemeinde richten, ja. Wir sollen den Sauerteig entfernen von der Gemeinde. Ja, und wir sollen uns eben nicht anpassen an diese Welt. Und ja, so möchte ich jetzt direkt abschließend etwas sagen. Das ist, was auf uns zukommt. Eine abgefallene Kirche, eine Hure Babylon. Und übrigens, diese Mutter der Huren hat Hurentöchter. Das muss uns klar sein. Luther hat leider übersetzt die Mutter der Hurerei, aber im griechischen Text steht Mutter der Huren, und diese Huren sind die Töchter von dieser Mutter. Und das sind die Kirchen, die ebenfalls hurerisch leben. Wisst ihr, dass wir nicht alles so reduzieren, sagen, ja, die sind's, aber die anderen nicht, wachsam sein, dass dieser Geist nicht da ist. Aber in Offenbarung 18 lese ich, und nach diesem sah ich einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der hatte große Vollmacht, und die Erde wurde erleuchtet von seiner Herrlichkeit. Und er rief kraftvoll mit lauter Stimme und sprach, gefallen, gefallen ist Babylon die Große und ist eine Behausung der Dämonen geworden und ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Vögel. Am Ende wird Babylon fallen, und darum sollen wir nicht da drinnen bleiben. Es kommt ins Gericht, denn von dem Glutwein ihrer Unzucht haben alle Völker getrunken, und die Könige der Erde haben mit ihr Unzucht getrieben, diese geistliche Unzucht, nämlich der Religionen, des Glaubens. Und die Kaufleute der Erde sind von ihrer gewaltigen Üppigkeit reich geworden. Ja, es war Geschäft. Ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach, geht hinaus aus ihr, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Denn ihre Sünde reicht bis zum Himmel und Gott hat ihrer Ungerechtigkeiten gedacht. Wie drängend nötig. Wenn ein Lot von einem Engel ergriffen wurde und herausgezerrt wurde, heraus, so soll das Volk Gottes heraus aus der Hure Babylon gehen, rechtzeitig, damit wir nicht an diesen Sünden teilhaftig werden. Und so möchte ich hinweisen, diesen Titel trägt eine Schrift bei mir draußen, die können Sie dann ansehen und auch mitnehmen, wo ich die Hure Babylon, nämlich diese Vermischung der Mystik, der Mysterien in der katholischen Kirche eigentlich dahin führt, dass wir da nicht mehr teilhaben. Und so möchte ich im Gebet schließen. Erheben wir uns dazu. Herr Jesus Christus, du großer Herr und Weltenrichter, der du kommst in Herrlichkeit, aber auch für die, die gerichtet werden. Und gib, dass wir den Ernst dieser Zeit erkennen und dass wir uns rechtzeitig scheiden und entscheiden, dass wir an der rechten Seite sind, wenn du der Richter offenbar wirst. Gib, dass unser Herz nicht sich anhängen lässt an Institutionen und Gewohnheiten, Überlieferungen und Bräuchen des Glaubens dieser Welt, die als Hure Babylon offenbar wird. dass wir von Herzen uns lossagen und allein dir folgen, dem Haupte, denn du allein bringst uns zum Heil und zur Vollendung. Amen.
Amen.